Und also ein bisschen näher der Frage wieder zu kommen, ein bisschen die internationale Dimension betrachten, weil wir können da nicht davon ausgehen, dass jedes Land dasselbe macht, sondern wir auch im internationalen Kontext bestehen. Und es ist ja auch heute auch schon angesprochen worden, die Rolle des Dollars und die Rolle der BRICS. Und ich versuche da auch ein bisschen zu zeigen, auch in dieses sozusagen, was nicht geht oder nicht mehr geht. Ja? Und die These hier lautet, der Dollarstand geht nicht mehr, also auch wenn man es möchte. Und ich will auf etwas anderes noch hinweisen. Wir sehen ja gern das Problem, sozusagen die USA möchten den Dollarstandard behalten. Aber inzwischen gibt es in den USA eine starke Bewegung, die sagt, das schadet ja uns genauso. Ja, also nicht nur Trump ist derjenige, der sagt, wir verlieren unsere Industriejobs, wir deindustrialisieren durch den Dollarstandard. Und es gibt die Bewegung, dass man sozusagen sich da zurückzieht. Das ist natürlich, das ist ja erwähnt worden, dass vielleicht noch vor 10 Jahren, und ja eigentlich noch länger her, wenn man Libyen anschaut, Irak anschaut, dass gleichsam die USA die Unwilligen ausgebombt haben. Aber ich glaube, in Bezug auf die BRICS, und das hat vielleicht jeder schon mitbekommen, sind die USA relativ ruhig, ja. Nicht? Also in den USA selber kehrt die Einsicht ein, dass der Dollarstandard zu Ende ist. Man hat sozusagen seinen Run gehabt und die Kosten waren natürlich oder der Nutzen war natürlich enorm. In den 50er, 60er, 70er Jahren, ja, bis vor kurzem, also ein enormer Wohlstandstransfer, wie er gezeigt worden ist. Ne? Von Thorsten zu Seiten zugunsten der USA. Aber jetzt kippt ja das eigentlich um und wir haben ein ähnliches Problem, was dann auch später schon bei Pound, beim britischen Pfund aufgetaucht ist, dass wer sozusagen eine Leitwährung hat oder eine Weltwährung, eigentlich unbegrenzt Handelsbilanzdefizite aufwerfen kann und die Welt das will. Das heißt, die Welt will ja Dollars, ja, wenn also viele Länder dollarisiert werden oder ihre Produkte hauptsächlich in Dollar bezahlen im internationalen Handel, dann ist ja die Nachfrage nach Dollars enorm. Und dann ist natürlich für dieses Weltwährungsland ist ein leichtes und schönes, gleichsam Geld in die Welt zu schaffen. Aber wie kommt denn das Geld in die Welt? Ja, durch US-Handelsbilanzdefizite. Und es bedeutet natürlich auf der anderen Seite, dass gerade im Bereich der sogenannten tradable goods, also die Güter, die man handeln kann, ja, dieses Land, das die Weltwährung ausgibt, eine schreckliche Deindustrialisierung erfährt. Ja. Man muss nur also in diesen Great Lakes da in den USA mal rumfahren, um zu sehen, was da gelaufen ist. Und das wird natürlich inzwischen auch in den USA sichtbar, weil es eben verbunden ist mit einer Verarmung großer Teile der Amerikaner und einer sehr ungleichen Verteilung, weil natürlich diejenigen, die also in diesen speziellen Bereichen tätig sind, in diesen Top-Bereichen übermäßig davon profitieren, während sozusagen die gewöhnlichen Leute, also wenn man dann auch an die Deplorables denkt, wie die Frau Clinton gesagt hat, dann merkt man natürlich, dass es im Land brodelt und in den Finanzkreisen, dass es auch langsam durchdringt, wenn das nicht so weitergeht, steuern wir auf einen Bürgerkrieg zu. Und das will ich auch kurz anzeigen durch ein paar Hinweise, ein paar Statistiken. Und man kann bei vielen, vielen Dingen immer sagen, sei es vorher mit unserem Geldsystem, ne, also was eine Gaunerei ist, das wird so, die so normalisiert ist, dass wir gar nicht mehr merken, dass es eine ist. Ne? Das ist nämlich der Fall. Das ist beim Dollarsystem der Fall, eine große Gaunerei. Und es ist auch beim Fiat Fiat Money der Fall, dass es so gewöhnlich geworden ist, also als Scam, als Gaunerei, dass wir das nicht einmal mehr als solche erkennen, weil es eben normal geworden ist. Und auch hier zuerst ein bisschen so die Grundprobleme. Ja, ich halte es immer für wichtig, dass man erst mal schaut, was hier eigentlich los ist. Und da hatten wir ja die erwähnten 35 US-Dollar pro Feinunze. Und damals ja, war die Mark 4,20, nicht? Und der französische Franc und das britische Pfund wurden entsprechend auch dann gerechnet. Und es gab dieses Festkurssystem von Bretton Woods. Und dann haben wir auch hier international die umgekehrte Pyramide gehabt. Das US-Gold, also diesmal als Basis, der US-Dollar und dann die anderen Länder, die da waren. Also wir haben in diesem Geldsystem immer diese, typischerweise diese umgekehrten Pyramiden, die dann irgendwie mal, wenn dann unten das wegbricht, dann bricht alles sehr schnell zusammen. Und es ist also keine stabile Pyramide, so kann man es zusammenfassen. Und dieses Bretton Woods-System, warum ist es zusammengebrochen? Es hat importierte Inflation bewirkt. Ja? Da hat die Bundesbank hat sich sehr dagegen gewehrt, Japan hat sich dagegen, die ganze Welt hat sich dagegen gewehrt. Es ist also importierte Inflation. Die Bundesbank musste nämlich im Festkurssystem die einströmenden Dollars aufkaufen und eigene Währung hingeben. Ja, das hat man als sein Grundproblem bei allen Festkurssystemen ist, dass das Überschussland dann inflationiert. Ja, man muss die Dollar aufnehmen, die kommt, also indem man zum Beispiel einen Exportüberschuss hat, aber das kann man durch den Wechselkurs nicht neutralisieren. Und man muss dann entsprechend inflationieren, weil automatisch die Bundesbank zum Beispiel verpflichtet ist, jetzt, wenn man den ersten Wechselkurs nimmt, für jeden Dollar, der reinkommt, 4,20 Mark hinzugeben. Und diese Markmenge, Geldmenge bläht sich dann auf und führt dann im Inland zur Inflation. Das heißt, die USA haben die ganze Welt inflationiert. Ja, in den 50er und 60er Jahren. Und dann ist es schon, da ist es schon deutlich geworden, es kann so nicht weitergehen. Wir brauchen ein anderes System. Da war es eigentlich so, ja, es kann nicht weitergehen, wir brauchen ein anderes System. Man weiß nicht, was ist. Es gibt ja diese Geschichte, die Paul Volcker erzählt, als er da als junger Ökonom im amerikanischen Finanzsystem war. Da wurde also beauftragt mit ein paar anderen zusammen, ja, also das System geht nicht so weiter, also das damalige Bretton Woods-System. Denkt euch mal, ihr jungen Leute, denkt euch mal was anderes aus, ein anderes System, konstruiert ein anderes System. Ja, und dann sind die eigentlich zusammengesetzt und haben ihren ersten Entwurf eingebracht hat und der damalige Chef hat gesagt, won't work, das geht nicht, das funktioniert überhaupt nicht. Dann sind sie viermal mit verschiedenen Vorschlägen zum Chef gekommen und sagen, hier haben wir jetzt nochmal überlegt und nochmal ausgewartet. Ja, funktioniert es dann jetzt? Und dann hat der Chef gesagt, nothing works. Überhaupt nichts wird funktionieren. Ne? Das ist das Dilemma bei internationalen Systemen, dass überhaupt kein System richtig funktioniert. Das ist zu komplex. Ja? Man kann sich genauso gut über das Wetter beschweren, ja, und sagen, wir müssen das Wetter steuern. Ja. Die Lösung ist Anpassung. Also Anpassung. Anstatt also als ein perfektes Wetter zu konstruieren, ist die Lösung, dass wir uns einen Überzieher kaufen, also so einen Schirm oder was anlegen. Und so ist es auch im internationalen Währungssystem. Also da hat man auch viele falsche Vorstellungen meiner Meinung nach, dass man glaubt, wir müssen jetzt ein neues System einrichten. Und der Bretton Woods 2, wie man es nennt, also der Dollar-Öl-Standard, ist ja auch eher durch Zufall zustande gekommen. Wenn man nämlich ein Festkurssystem hat, ja, wie es also in Deutschland im Bretton Woods-System der Fall war, also mit der D-Mark auch mit drin, was natürlich aus unternehmerischer Seite oft als Vorteil betrachtet wird, weil ich also mit den Wechselkosten kalkulieren kann. Also das ist sicherlich ein Vorteil. Aber wenn man so ein System hat, dann entwickeln sich viele, viele Ungleichgewichte, die im Wechselkurs nicht zum Ausdruck kommen. Also intern knirscht es im System. Und wenn man dann sozusagen den Deckel öffnet, ja, dann sieht man, wie verkehrt das System war. Na, das hat man hier 1971 festgestellt, was auf einmal passiert ist. Ja. Hat festgestellt, dass das Pound, dass der Franc total überbewertet war und die D-Mark total und der japanische Yen total unterbewertet. Und die Bewegungen waren ja drastisch. Das ist ja nicht nur minimale Bewegungen. Das hat gezeigt, wie stark, wie verzerrt das Bretton Woods-System eigentlich war. Für Deutschland, für Japan ein super Vorteil. Ja, wir haben lange, lange Zeit eine unterbewertete Währung gehabt mit Japan und hat den Export unglaublich beflügelt, war also ein zweiter großer Impuls des sogenannten Wiederaufstiegs der deutschen Wirtschaft. Ja. Und dann allerdings ging es mächtig los und das war die Leistung der deutschen Unternehmen, mit dieser Aufwertung zurechtzukommen. Und das haben sie auch sehr gemeistert durch Produktivitätssteigerungen. Und seit wir jetzt wieder im Euro drin sind, ja, haben wir also eine schlimme Situation, dass sozusagen die D-Mark, also wenn noch D-Mark hätte, wäre die viel stärker. Das heißt, die Unternehmen werden dann auch wieder weniger Produktivitätssteigerungen nachsuchen. Und man kann nur sich fragen, würde jetzt der Euro auseinanderfallen? Ja, nur als Beispiel. Was wird dann mit den Wechselkursen geschehen? Also es wäre ein unglaubliches Tohuwabohu. Vielleicht viel, viel stärker als damals. Ja, die Währungen würden sozusagen auseinanderfliegen. Und es ist erstaunlich, wie man es damals geschafft hat, noch einzufangen. Und natürlich sind wir alle, jetzt habe ich schon wieder eine Verordnung gemacht, sind wir alle für einen Goldstandard? Nur, also meine Kritik am Goldstand ist halt folgende. Ja, ist ja abgeschafft worden. Ja, das heißt, die Politik ist immer noch drin, wenn man Goldstandard hat. Sobald eine schlimmere Krise kommt, muss nicht 1914 sein, es kann auch viel, viel leichtere sein. Sagen die, wir können den Goldstand nicht halten. Ja, also da habe ich meine Bedenken, wobei ich da voll zustimme, dass es sozusagen das ideale System wäre, weil eben diese langanhaltenden Defizite nicht auftreten würden und eben keine Wechselkursverzerrung. Wir hätten beim Goldstandard ein Festkurssystem, das wäre fix, das ist ja alles an Gold gebunden. Ja? Das wäre sozusagen fix an Gold gebunden, ohne die negativen Sachen, die wir im Bretton Woods-System hatten, mit den akkumulierten Defiziten und Überschüssen. Super ideal. Nur wir haben da den Staat noch mit im Spiel. Und ich bin jetzt ein bisschen da in eine Gruppe reingekommen, die mit Blockchain arbeitet und mit Gold arbeitet. Und dann sehe ich riesige Lösungsansätze. Aber nicht also Wiedereinführung des Goldstandards, wie es einmal war. Oder mit Hayek zu sprechen, wir müssen das Geld aus den Händen des Staates nehmen und gleichsam schleichend ein alternatives System entwickeln, wie schon bei Bitcoin etwas geschehen ist, aber da gibt es noch viele zusätzliche Möglichkeiten. Ja. Ich überspringe dann hier, das ist also alles klar, glaube ich, für die meisten, für einen Goldstandard, aber das andere Problem ist noch immer noch da, das sogenannte Triffin-Dilemma. Wir können nicht alle drei Dinge gleichzeitig haben. Ne? Wir können nicht feste Wechselkurse haben, freien Kapitalverkehr und autonome Geldpolitik. Ne? Und man hat sich für die autonome Geldpolitik und freien Kapitalverkehr zu Ungunsten der festen Wechselkurse damals beim Ende des Bretton Woods-Systems ausgesprochen und befürwortet und hat die festen Wechselkurse aufgegeben, um zum freien Kapitalverkehr und zur autonomen Geldpolitik zu kommen. Und wir haben jetzt beim Euro, kann man sagen, wieder eine Festkurspolitik. Also der Euro bindet ja verschiedene Volkswirtschaften und Länder. Und das heißt natürlich, dass die autonome Geldpolitik jetzt weg ist. Also die Bundesbank oder Griechenland kann keine eigene autonome Geldpolitik mehr betreiben. Aber in diesem Dilemma sind wir drin. Und eigentlich kann man sagen, was ist jetzt eigentlich die Lösung? Ist natürlich, die autonome Geldpolitik rauszunehmen. Und wir haben jetzt den Punkt da im Eurosystem, dass wir sozusagen versucht haben, alle drei zusammenzubringen und die autonome Geldpolitik auf die Euro-Ebene gehoben haben. Ja? Also es gibt ja feste Wechselkurse, wenn man so sagen darf. Ne? Also wenn ich von Deutschland nach Frankreich fahre, ändert sich ja das nichts. Ja? Wir haben freien Kapitalverkehr und wir haben sozusagen die Euro-Zentralbank. Also aus diesem Triffin-Dilemma-Gedanken ist auch mit die Euro-Idee entstanden. Nur wir haben natürlich wieder das alte Dilemma, dass eben der Staat wieder und die Regierung wieder und wieder so eine Geldpolitik dann in noch schlimmerer Dimension vorhanden ist und vielleicht noch mehr Unheil anrichtet, als früher allein eine einzelne Währung anrichten konnte, eine einzelne Zentralbank anrichten konnte, weil es immer so Gegenbewegungen gab. Ja? Und natürlich viele Länder mit dem Wechselkurs sich anpassen konnten. Und es ist also die Frage Ende des Dollarstandards, wobei man sagen muss, wir sind ja schon auf dem Weg der Abkehr vom Dollarstandard in irgendeiner Form. Also nicht nur Bretton Woods 1 ist gescheitert, Bretton Woods 2 kam dann sozusagen als Schub daher mit der ganzen Einbindung der Rohstoffe, insbesondere des Öls, mit dem Abkommen mit Saudi-Arabien, dass die da militärisch schützen. Also diese Verbindung von Geld und Militärmacht seitens der USA ist ja schon in der Auflösung. Und es ist ja auch schon gezeigt worden, dass das Ganze so desaströs ist, dass eben auch die Währung selbst, der Dollar, kein stabiler Wert ist. Ja? Das heißt, viele Leute denken ja, sogar in Lateinamerika, die sehen immer den Dollar als stabil und ihre Bewegungen als schwach an. Aber der Punkt ist, dass nur ihre Bewegungen oder ihr Geld noch schwächer ist als der Dollar. Ja? Also eine verheerende Entwicklung, die da vorhanden ist. Und natürlich haben wir hier die große Hoffnung der Zukunft, zumindest vielleicht in abgeänderter Form, ja, Bitcoin, das uns also da Hoffnung gibt. Aber wie gesagt, wo doch technische Probleme vorhanden sind, es ist einfach zu schwerlastig bei Transfers. Auch die Nutzung noch zu kompliziert, aber es ist viel, viel in Bewegung. Ich habe den Eindruck, vielleicht, also gerade in Brasilien gibt es mehr Innovation oder versuchte Innovation als als sonst wo. Ja? Und schließlich die BRICS, ja, die jetzt sozusagen den Schnitt machen, Ende, ja, die BRICS. Ein paar Anmerkungen dazu. Wir haben riesige Diskrepanzen, ja, auch heute schon. Ne? Auf der einen Seite, die USA, selbst wenn man es offiziell rechnet, ja, auf der einen Seite noch groß, aber China schon gleichwertig, aber die Dominanz der USA auf den Finanzmärkten. Das heißt, die USA sind eine riesige Finanzbubble. Ja, sie tun so vor oder machen so die Erscheinung, als wäre es noch ein Riesenland von der Bedeutung her. Ist es ja auch, aber finanzmäßig. Ja? Und verglichen jetzt zum Beispiel mit der Europäischen Union, also die vom BIP her fast gleichwertig ist. Ja, ganz zu schweigen von China. Ja, das heißt, wir unterliegen da einer großen Täuschung und denken, die USA ist immer noch so ausschlaggebend, wie man vielleicht glaubt. Und jetzt kann man natürlich, ich sage ja immer, rechnen kann man Verschiedenes und man soll es auch. Ja, also wenn man dann das Bruttoinlandsprodukt anschaut und ein bisschen mit dem Basisjahr herumspielt, das ist ja immer der technische, statistische Punkt, und auch versucht, die informale Wirtschaft mit einzubeziehen, da ist ja auch einmal der Wertanteil der USA 13,5%. Also ich kann es auch nicht nachweisen, aber es leuchtet in vieler Hinsicht ein, dass natürlich diese Entwicklungsländer mit ihrem riesen informalen Anteil unterbewertet sind und in den USA eigentlich dann über die USA eigentlich überbewertet sind in der Dominanz, in der globalen Dominanz, einmal wegen der Finanzmärkte und wegen ihres offiziellen BIPs. Ja, aber wenn man dann eine andere Perspektive anschaut, kann man sagen, so gewaltig sind sie nicht mehr. Und natürlich haben wir hier jetzt einen Block im Entstehen begriffen, der, wo ich sage, Brot, ja, also Agrarprodukte, Land, Menschen, Öl, ja, also eine interessante Kombination ist. Und wenn man geopolitisch denkt, haben die ja auch so die strategischen Punkte besetzt, ja, also die Straße von Hormuz, der Suezkanal mit Ägypten, das Cape of Horn und so weiter. Das heißt also, man kann gewaltig was machen, wenn sie sich einigen wollen. Ja? Und wie kann jetzt sozusagen, die USA sehen es sicherlich ein, wenn also die BRICS zuschlagen würden, gegen so viele kann man nicht aufkommen, also schon allein China ist ja da, also ein Koloss, auch militärisch. Also da tut sich was, ja, da tut sich was. Und wir sehen auch, dass der Dollar überhaupt schon an Attraktivität verliert, also die Weltreserve-Status des Dollars zurückgegangen ist, also grob von 60 auf 60% der Haltung und vielleicht noch weiter fällt. Der Trend geht also noch weiter runter, beschleunigt sich vielleicht sogar. Ja. Nur der Punkt ist folgende, der Dollar fällt, aber es gibt keine starke Konkurrenz. Also wo man sagen kann, hier ist die Herausforderung. Also viele andere konkurrieren. Ja, man sieht also diesen ganzen oberen Teil da und der Euro hat eigentlich wieder geschrumpft. Ja. Der Euro hat sich nicht als die alternativ globale Währung entwickelt und der chinesische Renminbi ist noch sehr, sehr klein, also bei den Anteilen, wird aber natürlich wachsen. Also in Brasilien gibt es schon mehrere Handelsverträge, die auf Renminbi lauten. Und wenn das natürlich der Fall ist, also für Importe zum Beispiel, dann wird natürlich die brasilianische Notenbank als Währungsreserve Renminbi vermehrt halten. Und jetzt scheint es auch so zu sein, dass das Abkommen Mercosur EU durchgeht, was ja sehr umkämpft war, über Jahrzehnte, also mehr als ein Jahrzehnt, wurde darüber gerungen. Und es hat im Januar dieses Jahres nicht geklappt, aber es gibt jetzt Signale, dass also die Präsidentschaft in den USA zustimmen wird. Dann wird sich natürlich auch der Handel mit der EU intensivieren, was heißen würde, dass die brasilianische Zentralbank, Argentinien und die anderen Mitglieder des Mercosul einen höheren Bestand an Euros zum Beispiel aufbewahren würden, um die laufenden Importe zu sichern. Also da tut sich gewaltig was. Wir haben also den Trend, abnehmenden Trend des Dollars. Das ist schon mal wichtig. Und diese Dollar, Sache ist natürlich sehr unterschiedlich. Ja? Das ist noch sehr stark also bei den laufenden Transaktionen auf den Finanzmärkten. Das ist immer interessant, dass eben auf den Finanzmärkten immer der Dollar so dominant ist. Ja? Also auf den Aktienmärkten, Bondmärkten, der Dollar immer so präsent ist. Und das sieht man auch hier. Ja? Aber zum Beispiel im Global Trade, ja, im Handel schon gar keine so große Rolle mehr spielt. Nicht? Da sehen wir eigentlich schon diese Entwicklung deutlich zu erkennen. Gehe ich jetzt schnell drüber hinweg, ist ja schon angedeutet worden, ja, heute Morgen, also dieses Budgetbilanz negativ der USA, die US-Staatsverschuldung. Wir sind jetzt auf der Höhe wie zum Höhepunkt des Zweiten Weltkriegs, also in Relation zum BIP, das muss man sich mal vorstellen, ja. Und man sieht auch, die große Prosperitätsperiode war mit fallenden Staatsausgaben relativ zum BIP verbunden. Ja, also immer, dass immer wieder widersprochen wird. Ja. Und seitdem geht es also nach oben und zwar mit Sprüngen, also mit vertikalen Steigerungen. Und die neuesten Zahlen sind ja absolut erschreckend. Also nur zu zeigen, auch hier, that can't go on. Ne. What can go on must stop. Ja. Saldo der öffentlichen Haushalte, Landungsbilanz, negative Trends. Ja. Also es kann nicht so weitergehen. Es wird immer schlimmer werden. Es gibt auch keine Anzeichen, dass man es ändert. Interne Staatsverschuldung, Auslandsverschuldung, 25 Billionen Auslandsverschuldung der USA. Also dieses ganze akkumulierte Leistungsbilanzdefizit. Haarsträubende Zahlen, horrende Zahlen, ja, und eben mit der Konsequenz, dass das nicht weitergehen kann. Also sieht man, wie das auseinanderläuft, ja, die US-Verschuldungen und die Assets, also negativen, und also eine sich ausweitende Schere, ja, also auch wieder ein Zeichen, ne? Und der Hauptgläubige, das ist natürlich interessant, ja, wer da doch Hauptgläubiger sind. Da haben wir Japan und, also, wenn man China größer rechnet, ja, da haben wir China Mainland, dann haben wir Taiwan und dann können wir auch irgendwo noch Hongkong mit einführen. Das heißt, der chinesische Block hat unglaublich viele Anteile direkt an der US-Staatsverschuldung und Mainland China fängt ja schon an, ihre Bonds auf den Markt zu werfen. Und dann haben wir natürlich United Kingdom, aber das ist international. Da steht alles mögliche Geld dahinter. Wir haben Luxemburg, da steht internationales Geld dahinter. Wir haben die Cayman Islands. Ja. Das heißt also, hat enorme Auswirkungen auf den ganzen Globus. Ja. Also wird Gewaltiges uns bevorstehen. Und last but not least, wenn man den berühmten Big Mac Index vom Economist heranzieht, als Indikator von Über- und Unterbewertungen, da kann man ja auch immer schöne Berechnungen machen, aber dann kommt dann der Preisindex mit rein, die Gewichtung mit rein und dann ist also der Preisindex, also der Big Mac Index vom Economist sehr aussagefähig. Folge der Dollar-Dominanz ist eine gewaltige Überbewertung des Dollars. Also gegen all diesen Ländern da oben ist der US-Dollar überbewertet. Und nur die paar Länder da unten, Schweiz, Norwegen und so weiter, aus bekannten Gründen, sind noch stärker überbewertet, ja, als der Dollar. Und das heißt natürlich, man ist weltwirtschaftlich nicht entsprechend wettbewerbsfähig. Ja. Man kann die Finanzdominanz, man kann vielleicht auch günstig Investitionen im Ausland tätigen, aber das bedeutet ja, dass man also hinsichtlich der Güterproduktion benachteiligt ist durch diese Überbewertung. Und das ist ja kein natürlicher Wechselkurs, sondern ist der Wechselkurs bedingt, dass die ganze Welt nach Dollar nachfragte und das geht natürlich zu Ende und wird auch seitens der USA in der Regierungskreise, soweit ich das mitkriege, erkannt und wird sich auch dann in politischen Entwicklungen fortsetzen. Blockchain embraces Gold. Ja, also das ist so ein bisschen mein Lieblingsansatz. Ich weiß natürlich nicht, ob das funktioniert, aber wie gesagt, ein bisschen Kontakt zu so Softwareentwicklern, die sich mit allen möglichen Dingen da beschäftigen. Und das kommt irgendwie ein bisschen so zum Vorschein, also was vielleicht alles verbindet, was wir wollen. Das Gold hat ja das große Problem. Und deswegen sind so viele Leute auch, also gerade Superreiche, in Bitcoin eingestiegen und halten das auch. Ja? Weil was mache ich, wenn ich irgendwo verfolgt werde, sei es steuerlich oder sonst was. Ja? Das heißt, mein Gold kann ich ja nicht mitschleppen. Ja? Aber wenn ich dann fluchtartig nach Neuseeland muss, ja, und dann habe ich sofort, also bin ich sofort wieder zahlungsfähig. Das heißt, was man früher so gesagt hat, was weiß ich, 10% in Gold, das ist jetzt fast die Regel geworden, 10% in Bitcoin, ja. Aber nicht als laufende Transaktionswährung, sondern als Flucht, wenn man so ein paar Superreiche denkt, dann ein paar Millionen in Bitcoin ist ja dann gar nichts. Und man kann schon verstehen, warum Bitcoin erstmal diese Bewertung erreicht hat. Und weil es auch so beständig auf so einem hohen, extrem hohen Niveau bleibt, ja. Und wie gesagt, in den USA sieht man das auch ein. Es wird wohl kein Widerstand kommen, wie ein Widerstand kam gegenüber andere, die sich ausgeschieden haben. Wir haben gesehen, dass der Trend für den Dollar allenthalben an allen Punkten negativ ist. Ja, so negativ, dass auch in den USA selbst schon die Einsicht wächst, wir stehen in Gefahr, also zu sehr deindustrialisiert zu werden. Wir haben die Gefahr, dass wir nicht genügend Beschäftigung mehr haben. Sozusagen, man lebt ja dann gleichsam automatisch durch den Überimport, ja, im Servicebereich. Der Servicebereich geht ja weiter. Das heißt, die Güter kommen dann von China, Europa, Japan und so weiter ins Land als Güter, aber sie müssen verfrachtet werden, sie müssen transportiert werden, sie müssen verkauft werden, sie müssen finanziert werden, sie müssen versichert werden. Das heißt, man hat einen Riesenbedarf immer noch an Service. Ja, und schließlich muss der Hamburger auch serviert werden. Aber der industrielle Bereich, der letztlich also eine gewisse Wirtschaftsstärke dann letztendlich ausmacht, schrumpft. Und es wird auch deutlich sehen, und ich bin sicher, also im kommenden Wahlkampf in den USA wird es ein ganz großes Thema werden. Und von unserer Sicht heißt es, also wir sollen Ausschau halten nach Alternativen, also wie eben zum Beispiel Blockchain und Gold, also in diese Richtung zu schauen, dass vielleicht da die Lösung kommt. Vielen Dank. Thank you.